So, mein Thema heute ist, wie geht's nach dem Tod weiter? Es sind noch ein paar Tage im November. Im November ist so Trauermonat. Da redet man über Sterben, über Tod und Ewigkeit und so weiter. Und ich werde auch morgen noch über das Sterben sprechen. Das Thema wird auch morgen sein, was ist, wenn Christen sterben? Was passiert, wenn wir in die Ewigkeit gehen? Und die Einleitung heute zu diesem Thema ist es, was lehrt uns der Tod? Vor allem grundsätzlich, was lehrt uns der Tod? Und das ist grundsätzlich, in der Bibel heißt es, Mensch, bedenke, dass du sterben musst, oder der Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Und das ist, was Gott uns immer wieder bewusst macht, du lebst nicht ewig. Die Zeit, die rennt, die vergeht so schnell, alles ist so vergänglich, man wird älter. Ja, und nicht ist älter wie eine Zeitung von gestern. Also die Menschen, ja, die werden abgerufen, der eine ist nicht mehr da, der andere ist nicht mehr da. Am Schluss, ja, deine ganze Verwandtschaft ist ausgestorben. Und wenn ich so ältere Leute besuche, die sagen, also ich habe niemanden, ich bin doch allein übrig, obwohl wir 12 Kinder mal gewesen sind. So ist neulich mir eine Frau begegnet. So, wenn wir sterben, dann ist es nicht alles vorbei, so wie manche Leute sagen. Ja, vielleicht vorbei auf diesem Planeten Erde. Und in meiner Bibel heißt es, Staub wird zu Staub, Asche zu Asche. Woraus der Mensch geschaffen ist, das bleibt hier auf dieser Erde. Aber Seele und Geist, das bleibt in der Ewigkeit. Also, was ist, wenn wir sterben, was lehrt uns der Tod? Wenn ich sterbe, dann gehe ich in die Ewigkeit ein. Dann ist meine Zeit hier vorbei. Ich gehe in einen Raum, in einen Bereich, in eine Dimension, wo es keine Zeit mehr gibt. In eine andere Welt. Und darüber will ich mir Gedanken machen heute, oder ich habe mir schon sehr viele Gedanken gemacht, wenn ich so die Leute, ja, ein Jahr aus und hier in Berlin schon beerdigt habe. Manchen Jahre habe ich über 270 Beerdigungen gehalten, und da macht man sich Gedanken. Was ist das Leben? Warum lebt der Mensch? Was ist der Sinn des Lebens? So, wir verlassen Raum und Zeit, denn Raum und Zeit ist nur für uns Menschen gemacht, bei Gott. Und ist alles zeitlos, ist alles ewig jung, es ist nicht alternd, es ist unveränderlich. Gott ist immer der, der er war. Er wird nicht älter und nicht jünger. Er ist, der er war. Er stellt sich sogar vor, ich bin der daseinende Gott. Wenn wir ohne Gott und ohne Heiligung sterben, das ist mir ganz wichtig zu betonen, ohne Gott und Heiligung, nicht nur Bekehrung. Bekehren ist kein großes Kunststück, aber die Bibel sagt, jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Wir werden dann, wenn wir dort in die Ewigkeit gehen, ohne Hoffnung, ohne Gott, ohne Heiligung, dann wird die Ewigkeit für uns unerträglich sein. Das wird die Hölle sein, was man sagt. Aber alles bleibt. So wie wir die Welt verlassen, so werden wir auch für immer und alle Zeit bleiben. Der Herr Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 11, Vers 26, und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird leben in Ewigkeit. Ein Christ schrieb einmal aus dem Gulag Stalins in Russland 1938 an seine Frau, und er schrieb aus diesem Straflager im Ural und sagte, meine liebe Frau, Geliebte, wenn du hören wirst, dass ich gestorben bin, glaube nicht, denn die Gläubigen sterben nicht. Wir gehen vom Tod zum Leben über. Glaub nicht. Also auch für uns als Christen hier sollte ganz bewusst und ganz klar sein, wir glauben an das ewige Leben. Christen sterben nicht, sie gehen von diesem Leben in ein anderes Leben in der Gegenwart Gottes. Und dieser Christ, der dort im Gulag in Russland war, 1938, der ist als Kind in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen, und er wurde als Kind unterwiesen und sagte, die Mutter hat immer wieder den Kindern gesagt, Kinder, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwältigen. Und es kommt eine Zeit, und die Gemeinde in Russland wird erweckt werden. Denn damals existierte schon Stalin, und ja, und er hasste die Christen, obwohl Stalin eigentlich Priester werden sollte. Aber er hat ein Aber gehabt gegen das Christentum und alles, was Gott und Glaube ist. Der Bruder ist im Glauben aufgewachsen, und man bekommt und man erlebt das, was man glaubt. Nach deinem Glauben wird es geschehen, auch was die Ewigkeit anbetrifft. Wenn Christen sterben, sie sterben anders. Sie gehen heim. Ich bin immer wieder erstaunt gewesen, gerade in Russland, die haben eine ganz andere Vorstellung von Sterben. Er ist bei Jesus. Sie ist bei Jesus. Unsere Lieben, wenn sie sterben, sie gehen zu Jesus, weil sie Jesus kennen. Wir singen in einem alten Lied, Ich werde kein Fremdling dort sein, denn ich kenne meinen Heiland so gut. Er ist schon auf Erden mein. Also ich kenne Jesus. Und wenn du Jesus kennst, gehst du zu dem rüber, auf die andere Seite. Und Jesus sagt, ich gehe voraus, euch die Stätte zu bereiten, und dann will ich kommen und euch zu mir nehmen. Wir werden schneller bei Jesus sein, als bevor er zu uns kommt und uns abholt da mit der Entrückung und was weiß ich. Wenn wir hier die Augen zumachen, in dem Moment wachen wir drüben in der Herrlichkeit auf, bei Gott. So, der Herr Jesus bereitet für uns Wohnungen und der Heilige Geist bereitet uns für die Wohnung. Und ich werde im Himmel erwartet von meinem himmlischen Vater. So wie der verlorene Sohn, dieses Bild vom verlorenen Sohn ist so typisch. Der Vater steht und wartet, bis mein Junge aus diesem Saustall nach Hause kommt. Und die Welt ist ein Saustall. Wir haben ja gesungen, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mich ein heiß Verlangen, mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen früh und spät und dann kommen sie belastet und unruhig und mit Sünden beladen zurück. So, ich werde kein Fremdling dort sein. Ich komme nach Hause. Die Welt ist nicht mein Heim. Der Tod seiner Heiligen steht in der Bibel einmal. Also der Tod der Heiligen ist Gott sehr wertvoll. Jeder Gläubige, der stirbt, Gott freut sich, jetzt kommt er wieder nach Hause. Wieder ein verlorener Sohn, wieder eine verlorene Tochter. Wir kommen nach Hause. Und wir haben sogar ein Siegel in der Offenbarung. Eines der Siegel ist die Seelen unter dem Altar. Das sind die Märtyrer. Aber eigentlich jeder Gläubige ist ein Märtyrer, der leidet für Jesus, ob er glaubt oder nicht. Er wird gekreuzigt, er wird angespuckt, er wird beleidigt, er wird gekränkt, er erntet Undankbarkeit, er erntet all diese negativen Dinge, was die Menschen den Gotteskindern entgegenbringen. Also die Seelen unter dem Altar. Manchmal höre ich sogar von Christen, ach, wenn ich nur sterben könnte, wenn ich nur heimgehen könnte, der Tod wäre für mich eine Erlösung. Für die ungläubigen Menschen ist der Tod keine Erlösung. Aber für uns als Kinder Gottes ist der Tod eine Erlösung. Was ist der Tod und was lehrt uns der Tod? Das ist meine Predigt, meine Botschaft heute. Und die erlösten Menschen, die gläubigen Menschen, wenn sie nach Hause gehen, die haben sich für Gott aufgeopfert. Die haben für Gott das Beste gegeben. Sie haben für Gott sich verzehrt. Wenn Ungläubige sterben, jetzt pass auf, wenn Ungläubige sterben, sie gehen ohne Gott und ohne Hoffnung in der Ewigkeit. Das ist schrecklich. Alle Menschen haben eine Ewigkeit, denn die Bibel sagt, dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Aber dann, wenn du ohne Gott hinübergehst und du kennst Jesus nicht, hast den Heiligen Geist nicht, und der Heilige Geist lehrt uns die Sprache des Himmels, dass wir Gott loben und preisen können, ja, da sind sie schon innerlich vorbereitet. Und dort erwartet sie niemand. Aber mich erwartet Jesus. Nicht Petrus und nicht irgendeiner der Apostel oder irgendeiner Mensch, ein Mensch, den ich hier gekannt habe. Ich werde morgen darüber sprechen, was ist, wenn Christen sterben. Sie gehen im Ozean des Lebens auf, wie ein Wassertropfen. Sie gehen auf und sie verlieren sich in Gott. Wenn ich dich nur habe, Gott, dann habe ich, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Die Erlösten, sie erreichen den Himmel. Die Unerlösten erreichen den Himmel, nicht den Thron Gottes und die Herrlichkeit des Herrn. Und sie sehen das, was sie nicht geglaubt haben. Und sie sehen, guck mal, dieser Lazarus in Abrahams Schoß, wie dem so gut geht. Und ich leide hier Pein, dieser reiche Mann, der sich nur gute Tage gehen ließ und an Gott überhaupt nicht gedacht hat. Und ja, die Ungläubigen, die in der Ewigkeit gehen, sie haben nichts für das Reich Gottes getan, sie haben nichts in der Ewigkeit investiert, sie haben nicht einmal den Zehnten gegeben. Und es wird ein Unterschied sein zwischen Menschen, die Gott dienen und Menschen, die Gott nicht dienen. Malachi Kapitel 3, Vers 17. Und sie sollen des Tages, das meint den Tag der Ewigkeit, sie sollen sehen, dass mein Eigentum, dass ich über mein Eigentum wache und meinem eigenen Volk, meinen Kindern wird es gut gehen und ich will ihrer schonen, heißt es, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr sollt dagegen wiederum den Unterschied sehen und merken, was für ein Unterschied es ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Also, wenn wir Gott dienen, nicht der Kirche, nicht der Religion, nicht den Menschen, wenn wir Gott dienen, es wird ein Unterschied sein. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Gott kennt die Seinen und über unser Leben wird Buch geführt. Und ihre Werke folgen ihnen nach, heißt es in der Heiligen Schrift. Errettet werden wir aus Gnaden. Aber dann spricht die Bibel von einer individuellen Belohnung für das, was ihr einem der geringsten Brüder getan habt. Also wir müssten für unsere Seligkeit und für unseren Aufenthalt in der Herrlichkeit etwas tun. Und Daniel sieht in einer Vision von Menschen, die viel zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie die Sterne des Himmels. Also, wenn wir Menschen ermutigt haben, wenn wir Menschen gestärkt haben, wenn wir Menschen geistlich gedient haben, wir werden sehen, das hat sich gelohnt. Selbst die kleinste Arbeit, der kleinste Dienst. Unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich, ist keine Zeitverschwendung und ist nicht umsonst. Sogar der Becher eines kalten Wassers wird nach Matthäus 25 nicht unbelohnt bleiben. Was wir irgendjemand was getan haben, einem, und zwar nicht den Armen, den Pennern auf der Straße. Manche Leute bringen das alles durcheinander. Ja, ich muss den armen Leuten helfen. Nein, was ihr getan habt, einer meiner Brüder, das habt ihr mir getan. Also Glaubensgeschwister, die Jesus kennen, die Jesus nachfolgen, nicht den Pennern und den Bettlern, den Schnorren, den Wirtschaftsflüchtlingen, den Armen, die da von irgendwo herkommen, sondern den Brüder Jesu, die den Geringsten, sogar die ja nichts sind, arm in Christus waren. Und ich werde hier etwas sagen, was dich vielleicht schockiert. Wer sind die Armen? Wo kommen die her? Ja, lass dich von den Leuten nicht ausnützen, auch nicht von den Armen. Das will ich hier ganz klar herausstellen. Arme habt ihr alle Zeit, sagt Jesus. Aber was ihr getan habt, einer meiner Brüder. Das waren die Essener damals, die Leute, die sich um Jesus geschart haben, um Johannes den Täufer oder die in Qumran waren, dort, die einfach den Tempel verlassen haben, diese Essener, und die sind die Armen. Denn Jesus hat ja manchmal 5.000 oder 15.000 Leute um sich gehabt. Das sind die Armen, die alles aufgegeben haben, diese Gütergemeinschaft gehabt haben und so gelebt haben, dass sie Gott segnet, so wie Johannes der Täufer in der Wüste. Sie haben alles verkauft, das haben sie auch die ersten Christen nachher praktiziert. Lazarus, Martha und Maria gehörten auch zu diesen Armen, die in Bethanien in einer Kolonie der Essener-Gruppe lebte. Und wir lesen in der Bibel von den Schriftgelehrten, von den Sadduzäern, von den Pharisäern, aber wir lesen nichts von den Essenern. Und gerade die Essener waren, die sich um Jesus gesammelt haben, die Armen, ja, die Armen, die auf das Reich Gottes gewartet haben. Und die Essener werden in der Bibel im Neuen Testament erwähnt, die auf das Reich Gottes warteten. Und das sind diese Geringsten, denen man dienen sollte, was einem der Geringsten meiner Brüder getan hat. Das habt ihr mir getan. Viele werden schockiert sein, dass sie ihr Geld zum Fenster rausgeworfen haben. Und das hat nicht einmal Zinsen ihnen gebracht. Was ihr einer meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Der Bruder Jesu, die Schwester Jesu. Was du für die Gottlosen tust, ist zum Fenster rausgeschmissenes Geld. Wir sollen den Armen helfen, wenn wir können, wenn wir noch Zeit und Kraft übrig haben. Aber dieses Geld oder diese Hilfe bekommt der Teufel. Denn wir unterstützen oft vielleicht unter Umständen sogar die Faulheit der Leute, ihre Trägheit, ihre Nachlässigkeit und so weiter. Und der Teufel weiß, wie er den Kindern Gottes das Geld aus der Tasche ziehen kann. Was erwartest? Ja, was erwartest du von der Ewigkeit? Was ist deine Hoffnung? Und Jesus sagt, was ihr den Geringsten einem getan habt. Ich war krank, ich war gefangen, ich war nackt, ich war hungrig, ich war durstig und so weiter. Und ihr habt mich nicht besucht. Ja, wo warst du, Herr Jesus? Ja, die Geringsten, wir sollen die Geringsten finden. Die gibt es überall, die an Jesus glauben. Die nicht nur mit Jesus sich angeben und protzen und sich einbilden und große Sprüche machen. Nein, die Jesus ausleben. So eine Oma, ein Opa, ein Diener vielleicht oder irgendjemand, ein Gefangener in den Gulags von Stalin oder in der Konzentrationslager. Was wir diesen Leuten getan haben, den Gläubigen, die wir um ihres Glaubens willen gelitten haben, das wird uns belohnt. Und ich werde noch etwas sagen, was dich vielleicht schockiert. Ja, in der Bibel heißt es, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Und da heißt es weiter, macht Freude und Freunde sammelt Freunde mit dem ungerechten Mammon. Wir sollten unser Mammon richtig gebrauchen, unser Geld richtig gebrauchen. Denn da heißt es, wenn wir Freunde uns gemacht haben, und diese Freunde, die vorausgegangen sind, die werden uns in ihren Hütten aufnehmen. Die erwarten uns schon. Die sagen, wann kommt er, der mir das Wort zugerufen hat, der mich ermutigt hat, der mir geholfen hat, der mir beigestanden hat, der für mich gebetet hat, der mich durchgetragen hat, der mich ins Reich Gottes gebracht hat. Wann kommt er? Und die warten auf dich. Die werden aufnehmen euch in ihren Hütten. Also, ich werde nicht nur von Jesus erwartet, sondern auch von Menschen, denen ich gedient habe, denen ich die Wahrheit gesagt habe. Und die, die viel zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie die Sterne des Himmels. Bekehrte Menschen, ja, die tun dann, die haben so eine Liebe bekommen und die fangen an zu dienen für die anderen Menschen. Wir haben ein altes Lied mal früher gesungen. Muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor Jesus stehen? Kann ich keine einzige Gabe bringen, keine einzige Seele? Wir sind aufgefordert, wenn wir uns bekehrt haben, dass wir Menschen zu Jesus führen, dass wir das Reich Gottes unterstützen, Reich Gottes Arbeit fördern, nach dem Reich Gottes trachten, nicht nur in die Gemeinde und nicht nur die Bibel lesen und nicht nur beten, das Reich Gottes bauen. Menschen, die durch deinen, meinen Beitrag zum Herrn gekommen sind, den Herrn Jesus gefunden haben oder durch unseren Opfer, durch unsere Gabe, durch unseren Einsatz, durch unseren Dienst Freude am Herrn erlebt haben, dem Herrn Jesus näher gekommen sind, zum Glauben gekommen sind, die werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Und wir wissen, ein Stern ist schöner wie der andere. Wenn du mal in den Himmel, Nachthimmel mal guckst, das kannst du hier in Berlin nicht machen, aber wenn du draußen auf dem Land irgendwo bist, in der Prärie, dann schaust du zum Himmel, da siehst du plötzlich ein ganzes Heer von Sternen. Und die werden dir danken und ihre Werke werden ihnen folgen. Und da heißt es, und sie werden den Vater im Himmel preisen. Gott, ich danke dir für den Bruder, ich danke dir für die Schwester. So wie ich euch erzählt habe von diesem Bibelhändler in der Schweiz, der Bibeln verkaufte und ein reicher Mann kaufte mit dem ganzen Koffer Bibel und schmeißt zum Fenster raus und er ist ganz entsetzt, enttäuscht, frustriert und sagt, mein Gott, guck mal, meine Arbeit für dich ist umsonst gewesen. Die teure Bibel hat er zum Fenster rausgeschmissen. Aber durch diesen Dienst ist ein junger Mann zum Glauben gekommen, der sich das Leben nehmen wollte. Und dann steht er auf der Kanzel in Genf und predigt und sagt, ich möchte dem Mann in der Ewigkeit danken, der mir nicht nur eine Bibel, sondern einen ganzen Koffer von Bibeln vor der Nase gelegt hat. Ich wollte mir das Leben nehmen und ich sah plötzlich das Paket und ich bin dann, habe ich vergessen, das Leben mitzunehmen und habe dann in der Bibel gelesen und das hat mich gepackt und das hat mein Leben verändert und ich möchte den Mann sehen. Und weißt du, was da passiert? Der Bruder, der ist schon, ja, hat sich aufgegeben, der sagt, mein Dienst für Gott ist für die Katz gewesen. Der steht in der Versammlung und horcht sich diesen jungen Mann an und fängt an zu weinen und sagt, guck mal, lieber Heiland, guck mal, ich kann nicht so gut predigen wie der. Ich konnte nur die Bibeln verkaufen. Aber der, so ein dynamischer Mann, und dann später sogar dieser bekehrte Mann, der die Genfer Bibelgesellschaft gegründet und hat weiter Bibeln verbreitet, denn ich bin durch die Bibel zum Glauben gekommen und ich möchte das Wort Gottes verbreiten. Du siehst, in Schwachheit wird gesät und es steht in der Kraft auf. Und so werden wir in der Ewigkeit, wenn wir dort ankommen, da werden Menschen an der Tür stehen und die werden warten, weil wenn dein Name vorgelesen wird, Matutis, oh, den kenne ich noch von früher. Oder Rösler, oder was weiß ich, wie sie alle heißen, oder Hauke, oder ja, Schall, oder wie. Also, weißt du, da, ich habe sie gekannt. Ich habe dieser Tage jemand, Peter war das, der hat mir erzählt, er wäre sonst eigentlich nicht in eine große Kirche gekommen. Er war nur neugierig, wollte sehen, was dort in der Kirche passiert. Und da war gerade die Anita, unsere alte Anita. Die war Anita, die hat die Kirche als erstes aufgeschlossen und hat gesagt, kommen Sie rein, Sie sind herzlich eingeladen. Mit so viel Liebe bin ich empfangen worden und das hat uns den Beweis gebracht, dass wir hier richtig am Platz sind in der Gemeinde. Jemand hat die Tür aufgemacht. Vielleicht hast du nicht viel gemacht, aber du hast die Tür aufgemacht. Du hast jemanden eingeladen. Du hast auf Jesus gezeigt, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Die Leute werden kommen und sich bei dir bedanken. Die werden sich bedanken. Ich bin durch den Bruder, durch die Schwester zum Glauben gekommen. Und jetzt bin ich im Himmel hier. Und sie werden dir zujubeln, sie werden dir applaudieren, sie werden dir zuwinken, dich beklatschen und ja, danke, danke, Bruder. Und die werden dir die Hände küssen, ohne Übertreibung. Die werden begeistert sein. Der kommt jetzt an. Du hast vielleicht in deinem Leben hier auf dieser Welt kein Dankeschön bekommen, aber die Erlösten, die dort im Himmel sind, du wirst dein Wunder erleben. Ich will dir nur Mut machen. Ja, du kommst nicht mit leeren Händen und deshalb sorg dafür, dass deine Hände so voll sind, dass du ein ganzes Paket, ganze Horde von Menschen mitbringst. Ich habe mich entschlossen, seitdem ich dieses Lied mal so richtig verstanden habe, muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte nicht mit leeren Händen vor Jesus stehen. Ich möchte Frucht bringen. Ich möchte wenigstens eine einzige Seele dem Herrn Jesus bringen. Und wenn ich eine Seele rette, habe ich die ganze Welt gerettet. Ja, eine einzige Seele ist mehr wert als alles Gold dieser Welt. Und ich habe mich entschlossen, ich möchte alles tun. Ich möchte so viele Menschen wie möglich in den Himmel reißen und so weiter. Und ich habe gesagt, als Christ, als Kind Gottes kann ich mich nicht einfach ins Bett legen und krank spielen oder faul sein. Nein, ich will dienen, so gut ich kann. Zumindest, dass ich weiß, unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Wie sterben die Christen? Darüber werde ich morgen noch mehr sagen. Aber es ist so wichtig, dass wir uns wirklich auf die Ewigkeit freuen. Unsere Arbeit ist nicht umsonst. Ich will viele in den Himmel bringen, die mich dann nachher in ihre Hütten aufnehmen. Dann brauche ich gar keine Wohnung dort. Verstehst du? Die nehmen, kannst bei uns wohnen, kannst bei uns sein, komm zu uns zum Kaffee trinken, komm zu uns, ja, im Himmel. Und sie werden euch in ihren Hütten aufnehmen. Macht euch Freunde durch den ungerechten Mammon. Das heißt es. Wir sollen etwas tun mit unserem Geld, nicht nur auf die Bank bringen, das kriegst sowieso kaum Zinsen. Du musst noch sogar Strafzinsen zahlen, wenn du das Geld bunkerst. Sammelt Schätze, die im Himmel sind. Was geschieht eigentlich mit den Christen nach ihrem Tod, wenn sie sterben? Lies mal die Sendschreiben, da heißt es, wer da überwindet, der wird das alles ererben. 7-mal wird aufgelistet, was du alles ererbst. Du wirst im neuen Jerusalem wohnen, du wirst sogar eine Perle sein, also ein Stadttor des neuen Jerusalems, so vieles. Dein Name wird in einem Stein geschrieben, einen weißen Stein, du kriegst einen neuen Namen, den nur du kennst und sonst niemand. In den Sendschreiben heißt es, wer da überwindet. Geistliche Schlappschwänze, Entschuldigung, dass ich so denke und rede, Schlafmützen oder törichte Jungfrauen, die werden vor verschlossenen Türen stehen und ich kenne euch nicht. Und ich weiß nicht, wovon ihr spricht. Die werden nicht gekrönt. Vielleicht gerade noch, weil sie gläubig und christlich waren und ja, Gott geliebt haben, aber nicht alles dran gesetzt haben, nicht alles auf eine Karte gesetzt. Ich will gewinnen, ich will Seelen gewinnen. Die werden vielleicht später nur noch eine Palme in der Hand bekommen, dann können sie ein bisschen wedeln. Und sie werden keine Krone bekommen. Mir geht es, dass ich eine Krone bekomme, dass ich nach Hause komme zum himmlischen Vater und so weiter. Und ich weiß, ja, du hast wohlgetan, mein Knecht oder meine Magd, du hast wohlgetan. Und nochmals, Geizhälse, die Gott mit ihrem Zehnten bestehlen, werden nicht belohnt. Wer nicht dem Kleinen treu ist, der wird nicht gesegnet, so steht es in meiner Bibel. Gott segnet keine Trägheit, Gleichgültigkeit oder Interessenlosigkeit. Nein, seid brennend im Geist. Und deshalb, wir sollen schon alles dran setzen, wenn wir in die Ewigkeit gehen. Wer wird als Sieger, als Überwinder durch die Perlentore ziehen? Wirst du es sein, werde ich es sein, so singen wir. Wer da überwindet, der wird das alles ererben. Die Nachfolge Jesu hat ihren Preis, ihre Konsequenzen. Wer nicht arm will, absagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Also wir müssen alles riskieren, alles auf eine Karte setzen. Und ich darf dir eines sagen, die Jesus-Nachfolge ist oft mit sehr viel Leid verbunden, mit sehr viel Entmutigung verbunden. Ja, es gibt noch ein Lied. Ich will streben nach dem Leben, bis dass ich es gewinne. Ja, das Sterben ist eine richtige Vorbereitung auf das richtige Leben. Denn das, was wir hier leben, das ist kein Leben. Mir muss keiner erzählen, das ist mein Leben. Wir leben hier, um zu sterben. Und wenn wir gestorben sind, dann sind wir erst im Licht. Dann sind wir erst in der Seligkeit. Dann sind wir auf der Seite des Siegers. Wir verlassen diese Welt, um die Welt Gottes zu ergreifen, zu erfassen, dort aufzugehen. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Halleluja. Aber meine Arbeit ist hier in der Nähe. Das ist es. Dort in der himmlischen Heimat sind da meine Wurzeln. So wie der verlorene Sohn sich entsinnt, als er bei den Schweinen ist. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Und ich darbe hier, ich hungere hier und ich leide hier Not. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, so steht es in der Bibel. Und dann beginnt die Zeit des Sterbens, wo das Weizenkorn dann aufgeht. Und in der Bibel heißt es, pass auf, da heißt es, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und nicht stirbt, wird es allein bleiben. Wird es allein bleiben. So, was lehrt uns der Tod? Was lehrt uns diese Vorbereitung auf die Ewigkeit? In Johannes Kapitel 12, Vers 24, da heißt es, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und er sterbe. Ja, das ist kein richtiges Deutsch. Aber er sterbe, dass er einfach aufgehe, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viele Früchte und bleibende Früchte. Und sonst bleibt er ganz allein. dann bist du auch in der Ewigkeit ganz allein. Du hast keine Frucht gebracht. Mit wem wirst du dich im Himmel freuen? Mit anderen Egoisten, also nicht Christen, also die nur für sich gelebt haben, nur nach dem Materiellen getrachtet haben. Du wirst mit diesen Leuten keinen Spaß haben. Also sammle Schätze, die im Himmel sind, mach Freunde durch den ungerechten Mammon. Was bleibt? Was bleibt, wenn du stirbst? Dieser Frage möchte ich nachgehen. Der bleibt allein, wenn er nicht sich vorbereitet hat, wenn er nicht anderen Menschen gedient hat, nur um sich selbst gekreist hat, nur sich selbst beschäftigt hat, nur sich selbst versorgt hat, aber nicht die anderen. Er bleibt einsam. Wenn er nicht stirbt und nicht in der Erde fällt, was bleibt? Wenn er sich selbst nicht aufgibt, wenn er nicht loslässt, wenn er nicht dient, vor allem Gott dient, was bleibt? Wenn wir sterben, wir verbinden uns, wenn wir als Christen heimgehen. Wir gehen in die Ewigkeit. O Heiland, ich kenne dich. Ich habe dich gesucht. Auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Hier habe ich immer wieder den Namen Jesus erwähnt. Darüber habe ich immer gesprochen. Ich war so erfüllt von Jesus. Und jetzt sehe ich ihn. Wenn du den Namen Jesus nicht anrufst, den Namen Jesus nicht proklamierst, den Namen Jesus nicht anbetest und preist, dann wirst du dort niemand kennen. Aber wohl dir, wenn du jetzt schon den Namen Jesus buchstabieren kannst, J-E-S-U-S, dann plötzlich wirst du dort erwartet von Jesus. Er wird dich begrüßen, dich empfangen. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. So hat Jakob Böhme mal gesagt. Wer nicht stirbt, der bleibt allein. Und ich meine, das Sterben jetzt schon, solange wir leben, solange wir noch unterwegs sind. Ich warte nicht auf meinen Tod. Wir sterben jetzt. Wir sterben täglich. Paulus sagt, ich werde täglich gekreuzigt mit Christus. Wenn wir sterben, wir verbinden uns mit der Ewigkeit wie ein Ozean, aber wie ein Tropfen im Ozean. Wer nicht sterben will, der bleibt, wo er ist, wie er ist. Der verändert sich gar nichts. Der bleibt immer der Alte. Aber wenn du tagtäglich stirbst, ach so, das ist nichts. Mein Leben hat anderen Sinn. Mein Leben hat andere Prioritäten. Die Zeit des Sterbens ist eine ganz wichtige Zeit, solange wir hier leben, dass wir uns auf die Ewigkeit vorbereiten, dass unser Haus bestellt wird, dass wir die Dinge regeln, die in unserem Leben geregelt werden sollten. Es ist Zeit, dass bei uns was passiert, was Neues passiert, aber das, dann muss ich das Alte loslassen, das ist wieder ein Sterben, ein Prozess. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, Johannes 11, Vers 25. Echte Gläubige, hör mir gut zu, echte Gläubige muss man nicht beweinen. Sie gehen nach Hause, sie gehen heim. Sie sind die Glücklichsten. Also, wir sollen den Tod ganz anders sehen. In unserer Gesellschaft heutzutage wird der Tod verdrängt. Früher hat man gesungen, süßer Tod. Der Tod ist für manche so eine bittere Pille, so ein Schrecken. Wir sollen jeden beglückwünschen, der das Ziel erreicht hat, der den Berg bestiegen hat, der nach Hause geht, das geschafft. Der hat, ja, sie sind nicht verloren, sie haben gewonnen, die jetzt nach Hause gehen. Also, ich würde sie jeden beneiden. Die müssen die ganze Umweltkatastrophe nicht mitmachen, die müssen die ganzen Katastrophen grundsätzlich nicht mehr mitmachen, das ist alles vorbei. Sie sind uns vorausgegangen, unsere Lieben. Wir sind wie Reisende oder wie Seeleute, die gehen voraus und die bereiten uns. Wie Vorläufer bereiten uns schon die Städte. Sie werden euch aufnehmen in ihren Hütten. Sie sind von uns gegangen. Und nicht nur Jesus bereitet uns eine Städte, sondern sie werden uns aufnehmen in ihren Hütten. Deshalb, ich freue mich für jeden, den ich in den Himmel bringen kann, den ich segnen kann und kann sagen, Vater, nimm ihn gnädig an. Die werden uns danken, für die wir gebetet haben, die wir aus der Hölle herausgebetet haben. Erwarte, dass die dich aufnehmen. Erwarte, dass Menschen, die du kennengelernt hast, dass du in sie etwas investiert hast. Statt sie zu beweinen, solltest du sie beneiden, dass sie jetzt nach oben dürfen, dass sie bald in weißen Gewändern dastehen und den Herrn preisen werden. Und dass du sie ermutigst, Geschwister oder Bruder oder Schwester, mach das, mach das, mach das. Geh aufs Ganze. Wir dürfen hier unten ihretwegen keine Trauergewänder tragen. Eigentlich sollte man verbieten, schwarz anzuziehen, wenn man zur Beerdigung geht. Graf Zinzendorf von der Herrenhuter Brüdergemeinde, also wo unser Losungsbücher kommt, dort das alles in weiß. Die Kanzel ist in weiß, die Särge sind in weiß und so weiter. Die Christen, wir haben Hoffnung. Weiß ist die Farbe des Himmels. Im Himmel gibt es keine schwarze Farbe. Das ist die Farbe des Teufels. Schwarz. In aller Liebe. Ja, wir sollen uns freuen. Lass dich noch von den Gottlosen nicht da irgendwie deine Freude, deinen Frieden absprechen. Wir brauchen keine Trauergewänder. Wir Christen tragen Freudengewänder. Die Märtyrer freuten sich auf ihren Tod, wenn sie da in die Arena reingingen, sie liefen den wilden Tieren entgegen, bitte friss mich. Ja, weil sie Hoffnung gehabt haben. Sie haben gewusst, das Leben dieser Welt ist nicht wert. Und wenn du ganz ehrlich bist, ist es überhaupt nicht einmal ein Pfifferling wert. Alles lässt du hier, du bist nackt in diese Welt gekommen und gehst nackt aus dieser Welt wieder raus. Und das, hast sie nur hier geplagt, gequält, geschuftet, gekämpft, gelernt, was weiß ich, was du alles gemacht hast. Ja, lass dich von den Gottlosen nicht dein Recht absprechen. Dir gehört der Himmel, wenn du an Jesus glaubst. Deshalb ermutige die Menschen, an Jesus zu glauben. Dann werden sie in der Ewigkeit nichts zu bedauern haben. Meine Bibel sagt, Gott hat dort in der Ewigkeit uns eine Stätte bereitet, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört und kein Herz geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ja, und unser Leben wird nicht vernichtet, sondern ja, Gott hat so viel Gutes für uns vorbereitet. Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen und werde weiterleben, auch wenn ich hier die Augen zumache, weil er lebt. Ich lebe und ihr sollt auch leben, hat er gesagt. So, was ist der Schlüssel zum Leben? Das ist Jesus zuerst einmal. Er ist die Tür, die Wahrheit und das Leben. Nicht Mohammed und nicht Buddha und nicht irgendeiner eine Religionsfigur. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir sterben, gekreuzigt werden, vereinigen und verbinden wir uns mit Jesus, der lebt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wir sind nicht mehr allein, sondern wir verbinden uns zu einem neuen Kern, zu einer neuen Zelle. Jesus und ich und Jesus und du. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit Jesus verbinden. Und dann sind wir, ja, in einer neuen Dimension. Was lehrt uns der Tod? Wir verlassen hier nur unseren Körper, nur das Äußere, nur unsere Klamotten. Das geben wir ja, irgendwie zum Entsorgen. Aber das ist alles, was wir mitnehmen und was wir mittragen in der Ewigkeit. Das ist unsere Seele, unser Geist. Und dort in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit sprechen wir eine ganz neue Sprache, leben ein neues Leben. Ja, und unsere Taten folgen uns nach. Das, was du hier gesagt hast, was du hier getan hast, was du hier gelebt hast, was du hier gegeben hast, das folgt dir nach. Jesus sagt nochmals, und ich betone diese Stelle, wer an mich glaubt, der wird leben. Für den ist der Tod kein Tod. Der Tod ist nur ein Übergang. So wie ein Zwischenraum. Was heißt das? Gott ist kein Gott der Toten. Hör mir gut zu, ich will dir Mut machen. Glaub an den lebendigen Gott. Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Ja, aber du sagst, was ist mit den Leuten, die gestorben sind? Ich sage dir eins, im Alten Testament, wenn Gott sich vorstellt, den Kindern Israel, dann sagt er, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Also diese heiligen Patriarchen, die leben, die sind nicht tot. Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der Gott unserer Väter. Ja, die schon längst gestorben sind. Abraham war schon längst tot, Isaak war schon längst tot, Jakob war schon längst tot. Er ist der Gott, unser Väter. Er lebt mit diesen Leuten zusammen. Und ich sehe auch, der reiche Mann sogar, der kapiert es. Und er sah den armen Lazarus im Abraham Schoß sitzen. Gott ist ein Gott der Lebendigen und nicht der Toten. Gott will mit den Toten nichts zu tun haben. Die sind gestorben. Die haben ihren Körper hier gelassen und sie sind hier zu Staub geworden oder zu Asche geworden. Auch wenn wir nicht mehr auf dieser Welt sind, so wie wir hier geglaubt und gelebt haben, so werden wir dort weiterleben und weiter sein und uns weiter verwirklichen. Und Jesus sagt, da wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott dienen. Nicht nur predigen, sondern nein, dass wir Gott wirklich von Herzen dienen, das tun, was Gott will. was er uns aufgetragen hat, die Kleinigkeiten, die Lappalien. So, wir werden weiter unseren Glauben verwirklichen. Aber im Himmel wird nicht geglaubt. Soll ich dir sagen, was im Himmel gemacht wird? Da hört hier die Hoffnung auf, da hört hier der Glaube auf. Da wird nur geliebt. Da wird nur Gott gelobt und gepriesen. Deine Seele schaut das, was du hier gesammelt hast, was du hier zusammengebracht hast. Lebe nicht nur für die materielle Welt. Diese materielle Welt, diese sichtbare Welt, diese stoffliche Welt, die wird vergehen. Denk an die Geschichte vom reichen Kornbauer. Der war fleißig. Und Gott verdammt niemand, wenn er fleißig ist. Gott segnet die Fleißigen. Und sein Getreide wuchs und die Ernte wurde immer größer und so weiter. Und dann sagt er, ich muss jetzt meine Scheune vergrößern. Das war kein Übel, wenn man sich vergrößert und wenn man, ja, gesegnet ist und man reich ist. Aber dieser Mann hat eines vergessen, seine Seele. Und heute Nacht, sagt eine Stimme, und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du hier bereitet hast? Werden diese Leute, für die du so geschuftet hast, werden die dich in ihren Hütten aufnehmen? Werden sagen, Pastor Matthäus kommt, Schwester sowieso, Bruder sowieso kommt, die haben mich zum Herrn geführt. Aber von dem ganzen Korn und Getreide und den ganzen Schätzen, was du hier auf dieser Welt zusammengehamstert hast, von dem wirst du gar nichts haben dort in der Ewigkeit. Deshalb lass uns Prioritäten setzen in unserem Leben. Wir sterben, um zu leben, Geschwister. Wir sterben, um zu leben. Viele verstehen das nicht. Vielen klingt es komisch und lächerlich. Jesus sagt in Markus Kapitel 8, Vers 35, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und das Evangelium verliert, der wird sein Leben retten. Also nicht, was du nur so für dieses materielle Zeug getan hast, nein, was du für Jesus und dem Evangelium getan hast, das wird dein Leben retten. Und was nützt es einem Menschen, sagt der Herr weiter, oder richtig ausgedrückt, wovon profitiert ein Mann? Selbst wenn er die ganze Welt gewinnt, wird er doch Schaden an seiner Seele nehmen. Das ganze Hamstern, was wir heutzutage in der Welt erleben, bringt nichts. Wer sein Leben verliert, Matthäus 10, Vers 38, der wird es retten und er wird wiederfinden. Wiederfinden, und zwar in der Ewigkeit, bei Gott, in der Herrlichkeit. In Lukas Kapitel 17, Vers 33 lese ich, wer sein Leben retten will, die Frage ist, willst du überhaupt dein Leben retten, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, der wird es erhalten. Paradox. Es ist ein göttlicher Widerspruch. Sterben heißt leben, gewinnen, vorwärts gehen, weitermachen. Paulus sagt in Galater Kapitel 2, Vers 20, ich bin mit Jesus gekreuzigt worden. Nicht, und dann sagt er weiter, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Bist du schon gekreuzigt? Ja. Wahre Gläubige, die leben ein Leben des Kreuzes. Nimm dein Kreuz auf dir und folge mir nach, sagt der Herr Jesus. Lebe nicht nur für dich selbst, sondern fang an für Jesus zu leben, für seine Sache, für den Himmel, für die Ewigkeit und investiere dich in Menschen und nicht in Sachen. Das ist ganz arg wichtig. Und Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14 und folgende Verse, was das ist. Einfach diese Wirklichkeit des Sterbens und des Gewinnens zu begreifen, was es ist. Wir leben als die Unbekannten und doch bekannt. Wir leben als die Sterbenden und siehe, wir leben. Paradox. Wir sterben angeblich, verstehst du? Wir gehen unten durch und wir leben doch. Wir sind als die Gezüchtigten und siehe, wir werden doch nicht getötet. Als die Traurigen, wir sind immer fröhlich. Auch wenn die Sonne nicht scheint, wir sind immer noch lustig und wir sind immer noch gut gelaunt. Wir sind immer noch in guter Stimmung. Als die Armen und siehe, wir machen viele reich. Als diese habe nichts da und wir besitzen doch alles. So schreibt Paulus. Und Paulus sagt im 2. Korinther Kapitel 6, Vers 9, für mich ist Christus das Leben und Sterben ist mir das Gewinn, ist mir ein Gewinn. Ich muss vorstellen, was die Leute damals gedacht haben, die ersten Christen. Und wo sind heute die Christen? Die wollen nur leben, die wollen sich nur austoben, die wollen lustig sein und wissen gar nicht, was das alles ist. Wie lebt man ein sinnvolles Leben? In Philipper Kapitel 1, Vers 21, die Leute sollten nur die Bibel lesen. Da lese ich hier, denn wenn wir in ihm sterben, werden wir auch mit ihm auferstehen oder leben. Wenn wir hier ausharren, durchhalten, was es auch immer ist, werden wir auch mit ihm regieren. Und genau das ist, was wir wollen. Wir wollen mit Christus regieren. Ich will nicht nur im Himmel sitzen und mit Daumen drehen und einfach alles bewundern und staunen. Nein, ich will mit Christus was tun, was erreichen, was bewirken. Aber ich muss es jetzt schon lernen. Macht euch die Erde untertan. Deine Situation, was das Leben auch ist, kriegt es alles unter die Füße. Und wenn wir ihn verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Was sagt Jesus? Wenn ihr mich bekennt vor den Menschen, will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wenn wir treu sind, bleibt er treu. Und er kann sich uns nicht verleugnen. Er steht zu uns, ich will bekennen vor meinem himmlischen Vater. Der war treu im Kleinen, der hat keine Kraft gehabt, der hat kein Geld gehabt, der hat überhaupt nichts gehabt, aber er hat trotzdem mit nichts gedient. Der ist barfuß für das Evangelium gelaufen, halbnackt. Der hat nichts gehabt, aber der hat sich investiert für die Sache Jesu. Wir sterben, weil wir nicht leben. Ja, und weil wir sterben, wir nehmen ab, wir bauen ab, weil wir nicht richtig leben und nicht Leben verstanden haben. Nicht so, wie wir leben sollten, deshalb sterben wir. Wir lassen hier das ungelebte Leben, was wir gar nicht so richtig ausleben, das lassen wir hier. So wie dieser Mann, den ich mal beerdigt habe, einen Kommunisten, der mit Wilhelm Pieck und so weiter, die DDR aufgebaut hat und dann von seinen guten Freunden enttäuscht war, der sagte, ich darf alle, oder seine Angehörigen sagten, ich darf alles sagen, aber ich muss nur einen Satz von dem Mann sagen, was seine Philosophie war, sein Frust, seine Enttäuschung. Er konnte als Sozialist, Kommunist und was weiß ich, was das noch alles war, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Und die Frage ist, kannst du dein Ideal verwirklichen? Als ich meine Predigt gehalten habe, bin nach Hause gefahren, habe nachgedacht, Johannes, kannst du dein Ideal verwirklichen als Prediger? Als Christ? Und ich muss ehrlich eingestehen, ich kann auch nicht mein Ideal verwirklichen. Paulus hat auch sein Ideal nicht verwirklicht. Er wollte nach Spanien. Was kam? Er kam ins Gefängnis. Das war das Ergebnis von seinen Träumen, von seinen Visionen, wurde in Jerusalem verhaftet. Er hat gedacht, er hat was erreicht. Ja, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Wir sterben, weil wir nicht leben können, wie wir sollen. Vielleicht, du möchtest viel mehr für Gott tun, aber dir sind die Hände gebunden, dir sind die Füße gebunden, du sitzt im Gefängnis, geistlich gesprochen. Das wahre Leben ist unsterblich und wir streben nach dieser Unsterblichkeit. Wir sterben, weil wir ja ganz was anderes im Sinn haben, unser Ideal, was wir nicht verwirklichen können, die Liebe nicht so ausleben können, wie wir es möchten und wie wir es vorhaben. Nur die Liebe, und durch die Liebe empfangen wir das Leben, durch die Liebe wird das Leben erzeugt. Auch wir Menschen sind durch die Liebe von zweier Menschen gezeugt worden. Egal, ob es jetzt nur Vergewaltigung war, egal was es gewesen ist, wir sind durch die Liebe wenigstens für ein paar Augenblicke gezeugt worden. Die Liebe ist es, was unser Leben verlängert, unser Leben ja, zu wahren Inhalt macht. Das Leben in uns, ja, das sollte viel mehr bewusst werden. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus, den ich über alles in dieser Welt liebe. Das ist mein A und O, Alpha und Omega. Wenn wir uns des Gottes nicht bewusst werden oder Gott falsch vorstellen, ein falsches Gottesbild haben, haben wir auch ein ganz falsches Weltbild. Leben wir dann am Leben vorbei? Wir murksen und mogeln uns da vorbei. Was ist unser Bewusstsein? Und was ist unser Unterbewusstsein? So vieles, was in mir drin steckt, was ich denke, glaube, vermute, ich möchte alles verwirklichen, aber du kannst nicht. Es geht nicht. So, Jesus sagt, wer aufnimmt so ein Kind in meinem Namen, der nimmt mich auf. Also schon allein in kleinen Dingen, in kleinen Anfängen, verstehst du, wir sollen einfach da das tun und uns nicht unterkriegen lassen. Das Leben muss in uns hineindringen und das Leben ist Zellteilung, weitergeben und dergleichen. Der verlorene Sohn denkt, Papa, Ach, wenn ich bei dir wäre, ich hätte Brot, die Fülle. Und er hat gedacht, auch sein Leben zu verwirklichen, das Ideal zu verwirklichen. Und er hat gemerkt, das ist gar nicht nur geben oder nur ausgeben oder nur Feste feiern, nur etwas unternehmen. Ja, das war nicht das Leben. Und dann sagt er, als er nichts mehr hatte, kommt er nach Hause. Und so ist es wie wir, wenn wir sterben. Wir haben alles verplempert, alles vergeudet, alles vertan. Und wir kommen nach Hause nackt und bloß, jämmerlich und elend. Papa, vergib mir. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem Tagelöhner. So kommt dieser verlorene Sohn nach Hause. Wenn wir nicht in uns gehen, leben wir am Leben vorbei. Und wir müssen uns wieder besinnen. Was ist der Sinn meines Lebens? Was war der Sinn meines Lebens? Wir müssen wieder eine Einheit werden. Mit dem Universum, mit Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir müssen uns wieder mit unserem Schöpfer verbinden. Sonst bleiben wir allein. Aber um das zu erreichen, muss ich wie das Weizenkorn in die Erde fallen und sterben. Wenn wir nicht sterben, wir werden allein bleiben. Mit nichts und gar nichts. Nackt und bloß. Deshalb, das wahre Leben beginnt hier mit Gott, indem ich erkenne, Herr, ich bin nichts, du bist alles. Und das ist schon Sterben. Das ist schon Abnehmen. Wie Johannes der Täufer sagt, ich muss abnehmen und der muss in mir zunehmen. Mit Gott fängt alles an, mit der Erkenntnis Gottes. Sein Name werde geheiligt. Er muss der Einzige in unserem Leben sein. Und das ist ein Tod. Und wir sterben und müssen viele Tode am Tag sterben. Verstehst du, was ich meine? Viele Tode. Immer wieder. Ach, das war nichts und das war nichts. Hier konnte ich mich nicht verwirklichen. Der Mensch steht im Tode, mitten im Leben, in der Abhängigkeit zu Gott. Oh Gott, wenn du mir nicht helfst, komme ich nicht durch. Wenn du mir nicht beistehst, schaffe ich nicht. Und da fängt der Mensch erst zu leben, wenn er sich aufgibt und sagt, ich kann nicht, aber du kannst alles. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und der verlorene Sohn ist zurückgekehrt zum Ursprung aller Dinge. Und er erlebt, wie er wieder eingesetzt wird, wie er das wird, was er vorher war. Er kriegt einen Mantel, einen Fingerring, für ihn wird ein Fest gemacht. Mein verlorener Sohn ist nach Hause gekommen. Sein Erbe kriegt er wieder, weil Gott unerschöpflich ist. Gott ist so reich, der kann er sogar fünfmal beschenken und fünfmal erben lassen. Er hat die Fülle. Und hier entdeckt er seine Kindschaft. Mein Vater und ich bin sein Sohn. Alles, was meine, sagt der Vater zu dem anderen Jungen, das gehört auch dir. Alles, was ich bin, das bist auch du. Ja, du hättest nur nehmen sollen, aber manche Leute sind da zu stolz, das zu nehmen. Wir sollen lernen, aus dem Reichtum Gottes zu leben, und zwar in diesem Leben, nicht erst in dem anderen Leben. Das ist nur, wenn ich in die Ewigkeit gehe, ist nur ein Übergang. Da ziehe ich mich dann nur die neuen Kleider an, das neue Kleid. In diesem Leben gibt es keinen Stillstand. Es ist auf Vollendung angelegt und ich will streben nach dem Leben, bis dass ich es gewinne. Wir werden natürlich erzogen. Wir werden erzogen, uns der Welt anzupassen. Nein, wir sollen uns nicht der Welt anpassen, sondern dem allmächtigen, lebendigen Gott. Das Leben muss sich in uns offenbaren und uns beherrschen. Ich will streben nach dem Leben, bis dass ich es gewinne. Ja, Gott muss uns beherrschen. Und das ist ein Tod. Ich muss dann von mir mich aufgeben, damit Gott herrschen kann. Es können nicht zwei herrschen, entweder er oder ich. Und das ist schon ein Tod. Und es fängt jetzt regelmäßig an in unserem Leben, wo wir auch immer sind. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Viele sterben und verhungern mittendrin in der Fülle, weil sie gar keinen Appetit haben oder nicht schlucken können. Und viele können auch nicht schlucken. Ja, da kannst du alles denen servieren. So wie diese Frau, als ich hier ganz frisch in Berlin war, da stand ganz groß in der BZ, eine Frau ist vom vollen Kühlschrank verhungert. Das gibt's nicht. Die hätte doch essen sollen und können. Und dann hieß es, sie konnte nicht schlucken. Sie hat sogar eingemacht, also Obst eingekocht, Marmelade eingekocht, für Jahre. Und sie konnte doch nicht essen und starb vor einem vollen Kühlschrank, vor einem vollen, ja, vom vollen Lagerhaus zu sich zu Hause, eine reiche Frau. weil die Menschen nicht schlucken können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir schlucken lernen und es richtig essen und kauen und üben da drin. Herr, ich habe Appetit nach dir. Mich verlangt es nicht nach Schätzen, mich verlangt es nicht nach Gold. Oh, dass mein Name dort steht, nur um dieses ich flehe. Heute habe ich lauter Lieder im Kopf. Ja, aber ich freue mich im Herrn. Ich freue mich auf diese himmlische Heimat. Und wenn die Kinder Gottes, wenn die erlöst nach Hause gehen, da heißt es, ihr Mund wird voller Lachen sein, voller Freude sein. Unser Denken, unsere Vorstellung ist begrenzt. Wir haben keine Ahnung, was alles auf uns wartet. Wir haben Angst, was wird mich dort erwarten? Du, wenn du nach Hause gehst als Kind Gottes, dich wird der Himmel erwarten, dich wird der Heilige Geist erwarten, dich wird Jesus erwarten und dann all die, die dich in ihren Hütten aufnehmen, denen du was getan hast, eine Kleinigkeit, eine Lappalie. Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben oder hatten, die haben nicht gemacht, die hatten, die im Koma waren oder die außer sich mal waren und lebten und so weiter, die wissen, dass was anderes gibt. Ich denke selber, ich habe selbst eine solche ähnliche Erfahrung gemacht und so weiter. Ich weiß, zwischen Himmel und Erde steht mehr als das, was in den Schulbüchern steht. Die letzten Momente, diese Nahtoderfahrungen, ja, die haben die Menschen anders geprägt. Und jeder 10. Deutsche hat eine Nahtoderfahrung irgendwo gehabt. Nicht wahrscheinlich sogar noch mehr, die anderen wissen es gar nicht. Durch Operationen, wenn sie in der Narkose waren oder wie alles andere mehr. Fast alle standen, und jetzt hör mir gut zu, fast alle standen am Ende eines Tunnels und die sehen ein Licht. Da erwartet nicht der Teufel, da erwartet nicht die Katastrophe, ein Licht erwartet sie. Die Frage ist natürlich, was für ein Licht? Ein warmes oder ein kaltes Licht? Aber ich habe mich lange damit beschäftigt, als ich selbst diese Erfahrung hatte. Ich wollte genau wissen von Leuten, und deshalb habe ich Leute eingeladen, wie Don Piper oder hier Leute, die irgendwelche Erfahrungen mit Jenseits hatten. Ich wollte wissen, Bruder, Schwester, wie war es, als du drüben warst? Und einige dieser Dinge habe ich auf meiner Facebook-Seite gesetzt. Leute können diese Zeugnisse nachhören. Ja, und das sind keine Halluzinationen oder irgendwelche Fantasien. Nein, der Mensch hat eine reelle Erinnerung. Wenn er nach Hause geht, er weiß, ich komme aus dem Paradies und ich gehe in das Paradies. Und dann sieht man eine grüne Wiese, was weiß ich da, was man alles so sieht. Es sind Bewusstseinszustände, was wir von früher alles noch wissen, aus dem früheren Leben, vor Grundlegung der Welt, als es noch keinen Regenwurm, keinen Sonnenstrahl gab, als es noch keinen Tropfen Wasser gab. Was? Wir bringen das mit in unserem Unterbewusstsein. Das in unserem Gehirn steckt drin. Und in den letzten ein paar Minuten, wenn du im Koma bist, in einigen Sekunden sogar, wie in einem Traum, siehst du die Zukunft, siehst du das Leben. Manche erleben, wie ihr Leben vor ihren Augen, wie ein Film abläuft. Und da passieren diese Erinnerungen, Mensch, Jesus erwartet mich. Wie gesagt, denn viele Menschen haben das nur diese Nahtoderfahrung gehabt, sie waren noch nicht tot. Denn nur einer war tot und das war Jesus Christus. Und der konnte uns berichten, was da alles war. Der andere war nur nahtot, nahe dem Tod, aber nicht genau drüben. Und in dem Moment, wo unser irdisches Bewusstsein aufhört, kurzfristig flackert das Unterbewusstsein auf, diese 90%, was gar nicht realisiert wird, plötzlich sehen wir Dinge unaussprechlich. Wenn man stirbt, und ich habe selber einige solche Erfahrungen gehabt, auch beim Fasten und Beten, ich komme vielleicht, wenn ich noch Zeit habe, komme ich noch darauf zu sprechen. Weißt du, außer sich sein, in Ekstase. Du bist im dein Körper ist irgendwo an der Decke oder was weiß ich, wo dein Körper ist. Ja, Paulus schreibt auch, ich weiß gar nicht, wo ich war. War ich im Fleisch? War ich im Geist? Wo war ich? Ich sage unaussprechliche Dinge, nur nebenbei. Wenn man stirbt, erinnert man sich an die Ewigkeit, wo ich herkomme. Ja, man atmet etwas langsamer, man ersteigt den Berg, man geht nach Hause. Das ist Sterben. Sterben ist keine Katastrophe, kein Unfall, kein Untergang. Und ich habe Sterbende begleitet. Ich wollte sie ganz bewusst sehen und erleben, wie sterben sie. Und das Interessante ist, da haben sie plötzlich Engel gesehen. Ich werde nie vergessen, ich bin bei einem Bruder bei Heilbronn. Er war im Sterben und er sagte, Pastor, Vögel sind hier. Ich sagte, wenn sie es zu, wie können da die Vögel kommen? Und die haben auch keine Vögel gehabt. Aber dann, Pastor, Engel sind da. Und bevor er starb, verstehst du, die Engel haben ihn abgeholt. In meiner Bibel heißt es, wenn wir sterben, Engel kommen und tragen die Erlösten nach Hause. Nur als Beispiel. Engel gesehen, Engel sehen Geister. Und was, welche auch immer, das ist egal. Besessene Menschen sehen Gespenster noch oder Dämonen. Andere sehen das Paradies. Andere sehen ihre Lieben. Als meine Mutter starb, 2-3 Tage später habe ich einen Traum oder eine Vision. Ich weiß nicht, was es war. Weiß ich nicht, war ich im Fleisch oder war ich nicht im Fleisch. Ich sehe plötzlich, meine Mutter kommt zu mir den Berg runter und führt einen ganzen Schweif, einen ganzen Anhang. Da ist meine Oma und alle, die schon gestorben sind, führt sie an die Hand und sagt, Mutti, das geht nicht. Wir haben nur 3 Zimmer. Du kannst nicht bei uns wohnen. Dann sagt er, die Lebendigen und die Toten gehören zusammen. Da habe ich eine große Offenbarung bekommen. Die Lebendigen und die Toten gehören hier schon zusammen. Unsere Erlösten, die erwarten uns und sie werden uns aufnehmen in ihren Hütten. Bei mir wohnt meine Mutter. Ich dachte, sie ist bei Jesus. Und die kommt den Berg runter. Weißt du, die beobachten uns, die winken uns zu. Wann kommt er? So, und wir werden dort in der Ewigkeit einen vollkommenen Körper haben. So wie wir hier im Traum sind und wir träumen. Wir machen ein Nickerchen. Du weißt gar nicht, was vorher gewesen ist. Aber du bist in einer anderen Realität gewesen. Und genau das ist, wenn wir sterben. Wir sind in einer anderen Realität, in einer anderen Welt. Der Sterbende empfängt für ein paar Sekunden ewige Signale, Impulse. Sein Geist fängt es auf, wird sich mit Gott vereinigen, sieht das Licht am Ende des Tunnels. Paulus sagt, ich weiß gar nicht, war ich außer Leibe? Aber ich sah unaussprechliche Dinge. Und ich habe festgestellt, Leute, die aus dem Koma gekommen sind, wieder zurückgekommen sind ins Leben. Die meisten leben ganz anders. Sie setzen andere Prioritäten, andere Dinge sind ihnen wichtig. Wenn der Mensch im Sterben ist, die Seele ist außer dem Leibe, spürt die Schmerzen nicht mehr. Ja, Sterben ist wie Schlafen. So als der Lazarus gestorben ist, sagt der Herr Jesus, och, der Mann schläft. Verstehst du? Dann sagen die Leute, ja, wenn er schläft, wird es besser werden mit ihm. Und genau so ist es. Weißt du, wir müssen die Bibel lesen und die Bibel nicht nur biblisch nehmen, buchstäblich nehmen, sondern wir sollen auch den Geist und die Bilder und die Symbole dahinter verstehen. Da steckt so viel Sprengstoff drin in der Bibel. Aber die meisten Leute lesen nur die Sprüche und die lesen nur das, ja, wunderbar, herrlich, fantastisch, gesegnet. Aber sie erkennen nicht die Wahrheit. Was hat Jesus wirklich gewollt? Er schläft nur. Ja. Und unsere Erlösten oder die Verstorbenen, die schlafen. Und ja, es wird mit ihnen besser. Verstehst du? Es geht mit ihnen aufwärts. Nur nebenbei. Der Tod zeigt jedem denkenden Menschen, dass es noch ein anderes Leben gibt. Also auch ein Atheist, auch ein Gottesleugner und so weiter. Wenn der im Koma war und wieder zurückkommt, der weiß ganz genau, es gibt noch etwas anderes. Aber viele leugnen das, wollen es gar nicht wahrhaben, ignorieren das. Ja, weil sie Jesus nicht kennen. Und der Mensch, der Jesus kennt, der freut sich. Wann werde ich nach Hause gehen? Und ich habe einen Fall gehabt, da wurde wieder belebt, kam wieder zu sich. Du sagst, warum habt ihr uns zurückgeholt? Oder warum habt ihr mich zurückgeholt? Dort war so schön, ich wollte nicht zurückgehen. Aber andere habe ich auch erlebt und mitbekommen, dass sie gesagt haben, wie Don Piper hier, ich muss mal zurück auf diese Welt und ich habe noch einen Auftrag, ich muss noch einigen Menschen dienen. Ich muss ihnen sagen, macht euch bereit, es gibt eine Ewigkeit. Dem Ungläubigen ist das verborgen, was drüben passiert. Aber es ist wirklich eine schöne Welt, die auf uns wartet. Ich will wieder das weiterbringen, was die Alten früher geglaubt haben. Und nicht nur, wo man den Tod verdrängt in einem Hospiz irgendwo, da sollen sie krepieren und einschlafen. Nein, wir bereiten uns auf die Ewigkeit zu, weil ja, die sagen, da ist noch niemand vom Tod zurückgekehrt. Nein, vom Tod ist noch niemand zurückgekehrt. Der war im Koma nur. Der war scheintot. Aber wenn er richtig tot ist, wäre er nicht mehr zurückgekommen. Der will auch gar nicht zurückkommen. Nur in aller Liebe. Und Jesus und der Heilige Geist berichten uns von dieser anderen Realität. Ja, wir können jeden Tag Ekstase erleben. Und sie werden Visionen und Gesichter sehen. Das ist außer sich sein. Begeistert von Jesus, erfüllt von Jesus. Wir Christen wissen, dort in der Herrlichkeit ist kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Klage mehr. Warum? Weil uns die Bibel offenbart. Und Johannes auf der Insel Patmos hat es bekommen. Der hat so viel bekommen in dem Buch der Offenbarung. Es sind die ganzen Stufen, ja, was wir durchmachen, was wir erleben, bis wir bei Christus sind. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei und keine Klage mehr. Wir Christen kennen den Schöpfer Gott. Wir wissen, wo wir herkommen und wir wissen, wo wir hingehören. Wir wissen, wie der verlorene Sohn, mein Vater, zu dem will ich gehen, nach Hause. Und dieses Wissen, das prägt und bestimmt unser Leben, dieses Bewusstsein. Wenn manche nach dem Nahtod noch zurückkommen, dann müssen sie noch einiges erledigen, so wie Don Piper das mir oder andere, die hier bei uns waren und gesprochen haben. Ich muss noch einiges erledigen. Und als ich zu mir zurückkam, ich musste ein paar Dinge in meinem Leben in Ordnung bringen. Weil ich war auf dem Weg zum Himmel. Oh, Halleluja, ich gehe jetzt in den Himmel. Aber da standen drei Männer, die mir den Weg versperrt haben. Beim Fasten, ich lag mal im Bett. Und ich bin plötzlich in eine andere Welt eingetaucht. Und meine Augen haben Dinge geschaut, meine inneren Augen, was ich überhaupt noch nie gesehen, noch nie erfasst habe. Ich war versetzt in eine Welt aus einem reinen, hellen Licht, plötzlich ein Licht umleuchtet. Ich war am Ufer und ich sah auf der anderen Seite vom Ufer eine riesige, große Stadt. Und in dieser Stadt war helles Licht, leuchtete und in mir hieß es, das ist die Stadt Gottes. So wie Johannes das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen sieht. So was Gewaltiges, aber in einem Licht, einem, was hier auf dieser Welt als solches gar nicht gibt. Eine eigenartige Welt, da war alles vollkommen und schön, groß und gewaltig, perfekt, unheimlich, friedevoll, so beruhigend. Ich habe gedacht, oh Gott, hier ist schön sein. Aber es war ein Traum oder Vision oder was auch immer es gewesen sein. Und solche Erscheinungen und Erlebnisse sind für mich keine Sensationen. Nein, es ist einfach mein Biowissen, was ich in mir habe. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und wenn wir nach Hause gehen, unser Mund wird voller Lachen sein. Nicht, oh, jetzt stirbt die arme Seele. Nein, wir sollen nicht jammern und klagen. Die Klageweiber sollen raus, denn wir wachen auf zu einem neuen Leben. Jeder Gläubige kann solche Visionen und solche Erfahrungen haben und machen, wenn er mit Gott lebt. Ja. Und wie wir leben mit Gott. Und in meiner Bibel heißt, ich, der Herr, dein Gott, bin dein guter Hirte. Und ob ich schon wanderte im dunklen, finsteren Todestäler, du bist bei mir, dein Stab und Stecken tröst mich. Genau das ist es, was wir erleben. Und zwar nicht erst beim Sterben. Da pfeife ich drauf. Das geht in ein paar Sekunden, dann bin ich drüben. Aber das ganze Leben hier. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Du gehst durch dieses Gerölltal, durch dieses Todestal, wo die Dämonen dich da mit ihren Fratzen greifen wollen. Jeder Gläubige hat solche Erfahrungen. Und ich gebe jetzt ein persönliches Zeugnis. In meinen dunkelsten Stunden, in den tiefsten Stunden meines Lebens habe ich die Nähe Gottes erlebt. Plötzlich habe ich gewusst, Gott war da. Wo war er, weiß ich nicht, aber er war da. Wie ich Dinge sah und dann erlebte, ja, genau das Gegenteil war, was ich gerade im Augenblick durchmachte. Ich werde Niederland nie vergessen, als ich die große Kirche abgegeben habe. Da habe ich etwas erlebt. Ich war im Gebet, war traurig. Auf der einen Seite, das lasst es einfach zurück alles. Hat mir nur Sorge und Mühe gemacht und habe einfach aufgegeben. Und ich bin ein Realist und ich glaube auf keinen Spuk oder Dinge, die nicht normal und nicht nüchtern sind. Ich bin sehr nüchtern und ich bin so tief ergriffen, so tief erfasst und so traurig. Und plötzlich sehe ich eine Vision. Ich war auch im Geist am Tag des Herrn. Und ich sah, als ich die Kirche aufgib, ich habe schon viele Kirchen gesehen. Aber ich sah, wie ich in einer Kirche stehe, die war größer als Vatikan. Ich war im Vatikan. Ich werde nie vergessen, ich war sehr beeindruckt in Saragossa, in dieser großen Kathedrale. Aber das war nichts im Vergleich. Ich stehe in dieser Kirche und ich predige. Und währenddessen gebe ich die Kirche da ab. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, und ich war in Lahore in einer Moschee und es war eine der größten Moscheen, was ich in meinem Leben gesehen habe. Eine riesige Moschee, Tausende können dort hinein. Und ich saß so, in so einem Raum sah ich die Herrlichkeit Gottes. Und plötzlich werde ich aufgerufen und ich soll jetzt predigen. Verstehst du? Das war für mich ein Erlebnis. Und dann habe ich eines gewusst, meine Arbeit ist nicht vergeblich. Wenn ich hier etwas aufgebe, ich werde eine Kathedrale bekommen. Ich werde einen Tempel bekommen, das seinesgleichen sucht. Und eine Stimme sagte zu mir, Johannes, was du jetzt aufgibst, ist nur eine Ruine. Und da habe Gott gedankt, lieber Gott, ich danke dir, dass ich eine Ruine aufgib. Diese neue Nazarethkirche, das war eine Ruine, zerbombt. Da hat man sogar noch Bomben drin gefunden. Verstehst du? Und ja, eine Ruine, was du hier aufgibst. Auf dich wartet eine riesige Kathedrale. Und da habe ich noch etwas gesehen. Ich war in dieser Kirche, dass ich aufgerufen wurde zu predigen. Dann stehe ich auf und plötzlich ist die Kirche in einem Dunst. Etwas Herrliches, von oben kommt das Licht. Von dieser, ja, von der Spitze kommt ein Licht. Und Gott sagte, Johannes, diene mir einfach. Ich gebe dir eine neue Plattform. Ich gebe dir neue Möglichkeiten. Diene weiter so. Dein Dienst ist hier noch nicht zu Ende. Und wenn ich hier aufhöre zu dienen, habe ich genau gewusst, wenn ich hier Schluss ist, dann fange ich drüben an zu dienen, in einer anderen Dimension. So, ich verzweifle nicht. Ja, ich habe vom Reich Gottes geträumt. Und ich träume immer wieder solche Dinge. Und bin ergriffen. Ich dachte, Johannes, wo warst du? Was ist da passiert? Ja, und das soll auch bei uns so sein. So wie einst die Spanier, als sie nach Amerika fuhren, also nach Indien den Weg suchten, Christoph Kolumbus, als sie nach Indien fuhren, also den Weg nach Indien suchten und dort in der Karibik landeten, sie haben gar nicht gewusst, dass sie im Süßwasser sind und nicht mehr im Salzwasser. Die haben gedacht, sie verdursten, sie kommen um. Und uns geht's auch genauso. Wir sind schon mittendrin als Kinder Gottes, wenn wir den Heiligen Geist haben, mittendrin im Süßwasser und wir denken, wir werden verdursten, wir werden es nicht schaffen. Bis sie sahen, dass ein Vogel fliegt. Bis sie sahen, das sind ein paar Blätter aus dem Amazonasdelta. Wenn wir sterben, ihr Lieben, gelangen wir durch den Tod hindurch in die Unsterblichkeit. Und in die Unsterblichkeit. Mein Thema ist, was lehrt uns der Tod? Und der Tod ist kein Schlusspunkt, sondern nur ein Durchgang. Am Ende unseres Weges steht die Ewigkeit, steht die Herrlichkeit. So wie plötzlich eine Stimme sagt, Johannes, komm her. Du bist jetzt dran. Plötzlich habe ich gespürt, ich muss jetzt vorne am Pult gehen und predigen. In dieser großen, riesigen Kathedrale. Sterben ist nur ein Anfang. Und wenn du hier anfängst zu sterben, hier losgibst. Was sagt Jesus, als die Jünger mal diskutierten? Die waren ja auch so, wie wir Menschen sind. Die haben auch viel diskutiert. Und die haben gesagt, und wir haben so viel aufgegeben. Wir haben das aufgegeben, wir haben den Vater aufgegeben, wir haben Fischernetze aufgegeben, wir haben das Boot aufgegeben, wir haben alles aufgegeben. Was wird uns? Und der Herr Jesus sagt, das ewige Leben und hundertfältig dazu. Und ich sage dir, ich ermutige dich, Bruder, Schwester, du lebst hier so mickrig auf Sparflamme, auf Reserve vielleicht, was weiß ich, in rote Zahlen. Wenn du das alles aufgibst, du wirst es hundertfältig bekommen, preis dem Herrn. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, sonst bleibt es allein, sonst ist alles nutzlos, sinnlos. Wenn du dich dann mit Gott verbindest, mit ihm zusammenarbeitest, das ist die göttliche Ordnung, dann wirst du hundertfältig wiederbekommen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so viel Hoffnung gibst in deinem Wort, vor allem ganz besonders im Neuen Testament. Unser Leben kommt von dir und unser Leben geht zu dir. Wir sind in deiner Hand. Uns kann niemand aus deiner Liebe reißen und trennen. Wir sind fest in deiner Hand geborgen, Herr Jesus. Und ich segne alle, die jetzt dein Wort heute gehört haben oder noch hören werden. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns mit dem Vater versöhnt hast. Wir haben Frieden wieder. Verlorene Sohn kommt nach Hause. Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Und du nimmst uns gleich auf, machst große Sache sogar. Du schlachtest das Maskal, du bringst Musik und du bringst den Ring, du bringst den Mantel, das Kleid. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Ich danke dir dafür. Du stehst an der Tür und du erwartest uns. Lieber Heiland, ich segne all die, die irgendwo Schmerzen haben, irgendwo Probleme haben, irgendwo nur schwarz sehen jetzt noch in ihrem Leben, die keine Hoffnung haben, die ohne Gott sind. Bitte, Heiland, rette diese Menschen. Hilf ihnen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Erkenntnis, wenn sie dich erkennen wird ihr Horizont gesprengt. Und da sind sie plötzlich so wie die Spanier im Süßwasser. Die denken, ich verdurste hier, ich komme hier um. Vater, ich danke dir, dass wir plötzlich nicht mehr verdursten, nicht mehr verhungern und nicht mehr traurig sein müssen und nicht mehr uns aufgeben müssen. Und was weiß ich, was diese Spanier alles gemacht haben. Die haben voller Freude gejubelt, ihr Land in Sicht, obwohl sie noch gar nichts gesehen haben. Nur ein Blättchen und nur ein Vögelchen. Lieber Heiland, ich segne deine Kinder ganz besonders. Amen. Praise God.